Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
SWR1 Leute mit dem Schauspieler Christian Friedl. Millionen haben ihn gesehen in dieser irren Serie Babylon Berlin. Konnte man im Ersten und auf Sky gucken. Die nächste Staffel wird gerade gedreht. Es gibt wieder die drei Regisseure und darunter auch wieder Tom Tykwer. Die Geschichten spielen in Deutschland in den 20er, 30er Jahren überall Armut, Verbrechen und Prostitution. Und Christian Friedl ist der Mann, der dem Kommissar immer die entscheidenden Beweisfotos liefert. Freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Sie sind der Polizeifotograf Gräf. Haben Sie eigentlich keinen Vornamen?
Doch, ich heiße Reinhold. Reinhold Gräf, der Polizeifotograf. Und in den ersten beiden Staffeln ist er ja so Teil des Teams. Und jetzt drehen wir ja gerade die dritte Staffel. Und da bekommt der Reinhold noch einmal sehr viel Tiefe und erlebt doch einige angenehme und aber auch unangenehme Sachen.
Um sofort mal wieder ein Bild zu haben. Sie sind der, der den großen Auftritt hat in dieser Spelunke. Der Holländer, ja, im ja. roten Kleid, roter Hut, roter Lippenstift.
Ja, also nie sah ich besser aus. das war wirklich ein sehr, sehr schönes Kleid, ein sehr schöner und, ich muss dazu sagen, teurer Hut. Denn der wurde extra angefertigt dafür, handgemacht. Jede Frau ist neidisch auf diesen Hut. Und ich kann und darf verraten, dass vielleicht ein Kleidchen auch in der nächsten Staffel zu sehen ist. Aber wie das dann aussieht und ob es überhaupt kommt, ich möchte ja noch nicht zu viel. Ich darf auch, glaube ich, vertraglich noch gar nichts Inhaltliches verraten. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Dreh. Vor allen Dingen war es unglaublich heiß und alle haben geschwitzt. Und ich war froh, dass ich unterm Kleidchen fast nichts anhatte.
Gut, das sind jetzt noch mehr Bilder, als ich eigentlich erwartet habe. Ja. Die andere große Szene, finde ich, ist die, Sie und der Kommissar Rath im Flugzeug, wo Sie über Russland fliegen und gucken, ob da wirklich wieder Aufrüstung läuft für die deutsche Luftwaffe. Ja. Sie brauchen kurz nach dem Start schon beide die Tüte, weil ihnen so schlecht wird. Und am Ende hängen sie draußen, er hält sie fest und sie machen Fotos. Hm. Wie gefährlich war diese Nummer wirklich?
Sie sieht gefährlich aus und es ist wirklich, wenn man das Endprodukt sieht, wirklich faszinierend, was alles mit Effekten getan werden kann. Denn wenn man sich vorstellt, wie wir das gedreht haben, wir waren in einem Flugzeughangar in einer großen Halle, wo sonst so ein Luftschiff sozusagen steht, untergebracht ist. Und dort stand eine alte Tante Ju, so heißt diese alte Maschine, und durfte aber nicht bewegt werden. Also wir mussten sozusagen mehr oder weniger improvisativ so tun, als ob jetzt diese Luftlöcher kamen. Tom Tykwer saß vor uns und gab uns immer Zeichen, hat uns immer versucht zu erschrecken, sodass wir uns wirklich beide auch erschrocken haben. Und dann wurde natürlich mit Greenscreen und Luftmaschinen und einem Kran, an dem ich hing, wurde dann diese aufwendige Actionsequenz gedreht. Die musste ich vorher ein paar Mal in Berlin proben, damit ich auch richtig falle und das echt aussieht. Und Volker musste, glaube ich, noch ein paar Klimmzüge machen, damit er mich überhaupt wieder reinkriegt in die Maschine. Aber es war wirklich, also es war ein Riesenspaß. Ich muss sagen, das dreht man ja auch nicht alle Tage, eine solche Actionsequenz. Und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Was auch auffällt in der Serie, es wird ja geraucht ohne Ende. Ja? Mhm. Ich habe schon vom Gucken Lunge.
Ja.
Ist da nicht auch mal Kollegen schlecht geworden?
Absolut, absolut. Und ich glaube, Volker ist jetzt auch nicht der absolut aktive Raucher.
Also Volker Bruch, der den Kommissar Rath spielt.
Und das sind aber, kann ich dazu sagen, Kräuterzigaretten. Und es ist so, dass es wichtig war, diesen Zeitkolorit auch, dass das sich im Bild auch widerspiegelt. Und die Leute haben einfach gequarzt ohne Ende. Und das ist heute zum Glück, ich bin nämlich auch Nichtraucher, ist das zum Beispiel sehr, sehr gut, dass es heute Kneipen gibt, wo nicht geraucht werden darf. Aber früher unvorstellbar.
Wie ist es bei Ihnen? Sie sind bislang Staffel 1 und 2 größtenteils in der Dunkelkammer zu sehen. Ist, glaube ich, die einzige rauchfreie Zone in der Serie, oder?
Genau, im Flugzeug weiß ich nicht, ob da auch geraucht. Doch, die Piloten haben, glaube ich, auch geraucht. Ja, es ist die einzige rauchfreie Zone und ein wichtiger Platz für Reinhold Gräf. In der neuen Staffel musste ich auch rauchen. Da hat es mich auch erwischt. Und es ist mir aber überhaupt nicht gelungen, sodass dann wir am Set selber noch die Szene geändert haben. Aber ich darf auch nicht zu viel verraten. Aber
das wird sich aber heute durchziehen, ja.
Wer weiß, ob das dann... Ich hoffe, dass es drinnen geblieben ist, weil es passieren manchmal Dinge, die man vorher nicht ahnt. Und meistens sind die dann so schön lebendig, dass man sie nicht besser hätte schreiben können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein Hauch von Babylon Berlin heute in SWR 1, Leute. Die beiden ersten Staffeln waren Anfang des Jahres nochmal im ersten zu sehen. Die dritte Staffel wird gerade gedreht. Im Kern bleibt das Team das gleiche. Tom Tykwer wird auch wieder einer der Regisseure sein. Und unser Gast Christian Friedl spielt wieder den Polizeifotografen. Als man sie damals angesprochen hat, wussten sie sofort, die Serie wird eine Riesennummer?
Also das Interessante war, dass ich zu einem Arbeitstreffen eingeladen war mit Tom Tykwer, weil sie wollten mich unbedingt dabei haben, aber sie wussten noch nicht, welche Rolle. Und deswegen habe ich nur zwei Szenen von zwei unterschiedlichen Figuren gelesen und hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, wer diese Figuren waren, weil ich noch nicht die gesamten Drehbücher, die waren damals noch in der Entwicklung, auf dem Tisch hatte. Aber ich bin, muss ich dazu sagen, großer Tom Tykwer-Fan und ich hätte letztendlich auch den Stuhl von links gespielt, weil es roch nach einem tollen Projekt. Und als wir es dann gedreht haben, spürte man, dass das was ganz Tolles werden kann, weil schon in der Ausstattung die Liebe zum Detail, ob es nun im Szenenbild war oder im Kostümbild, das war wirklich herausragend. Tolle Kollegen, großartige Kollegen. Und eben auch drei wunderbare Regisseure, die sehr unterschiedlich waren, wo man aber auch dachte, wie führt sich das dann zusammen, weil sie ja jetzt nicht Folge für Folge gedreht haben, sondern einfach querbeet. Und dass das dann so ein Riesenerfolg war, hat uns, glaube ich, alle ziemlich überrascht und erfreut.
Drei Regisseure, waren die immer alle da?
Nein, also es war sozusagen, sie haben sich aufgeteilt, so alle zwei Monate wechselte sozusagen der Regisseur. Und manchmal gab es eine oder zwei Wochen Überschneidungen von Zweien, die dann parallel gedreht haben. Volker Bruch, der die Rolle des Gerion Rath spielt, oder Liv-Lisa Fries, die Charlotte, die sozusagen, die mussten manchmal von einem Set zum anderen Set. Die hatten also auch an einem Tag auch gerne mal zwei Regisseure. Aber das war bei mir jetzt nicht so.
Und das ist dann nicht chaotisch? Sind die sich immer einig? Also funktioniert das?
Also ich glaube, dass die wunderbar miteinander harmonieren, auch in der konstruktiven Kritik, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Aber das ist fantastisch, wie das läuft. Das ist ja so ein Prinzip, was auch in Amerika in diesen Writers Room, glaube ich, so heißt das, wo verschiedene Autoren ja auch sich abstimmen und an einer Serie schreiben. Und es gibt dann immer so Köpfe, die dann das letzte Wort haben oder die gucken, dass das qualitativ zusammenpasst. Also das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und sehr zeitgemäß.
Die Dreharbeiten laufen noch bis Frühjahr und ich habe jetzt gelesen, dass Komparsen gesucht werden. Ja, Babylon
Berlin.
Ein
guter Freund hat mir auch erzählt, es wären auch Einarmige gesucht.
Einbeinige
gesagt,
und Glatzen.
Genau, aber so weit geht dann sein Ehrgeiz nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, für welche Szene oder besser gesagt, ich darf es nicht sagen. Die jetzige Staffel, die wir drehen, basiert ja auf dem zweiten Roman von Volker Kutscher, Der stumme Tod. Und das spielt ja in dem Filmstudio Babelsberg. Dort gibt es also ein paar mysteriöse Unfälle, die ja untersucht werden. Und eine Schauspielerin stirbt, indem ein Scheinwerfer auf sie fällt. Alle gehen am Anfang von einem Unfall aus, aber irgendetwas stimmt da nicht. Und das ist sozusagen der grobe Fall, der sehr komplex auch wieder aufgearbeitet wird. Aber es gehen eben auch die Figurenstränge, die in der vorherigen Staffel offen geblieben sind, die werden natürlich auch weitererzählt. Und Figuren, die sozusagen in den ersten beiden Staffeln, wie meine Figur zum Beispiel vom Polizeifotografen, die kriegt mehr Tiefe und mehr Geschichte und das freut mich natürlich als Schauspieler total.
Dann gucken wir mal auf die Stränge, die wir kennen und wo sich vielleicht was ergibt. Vielleicht können wir ein bisschen spoilern. Wenn Sie nichts sagen dürfen, dann haben wir hier eben Schweigen im Radio.
Nach diesem Gespräch wurde ich dann gekündigt.
Läuft irgendwann mal was zwischen dem Kommissar und seiner Assistentin Charlotte Ritter?
Ah, das liegt ja irgendwie in der Luft. Die beiden kommen sich ja auch schon in den ersten beiden Staffeln näher. Wie weit das geht, das werden wir sehen. Und die Regisseure, die nehmen sich ja auch Freiheiten raus. Also ist ja wie bei Game of Thrones, wo ja auch die Autoren sich jetzt schon die mussten ja jetzt auch ein Ende formulieren und das ist, glaube ich, auch bei den Büchern von Volker Kutscher so, die ja sehr detailreich geschrieben sind. Und in so einer Serie musst du natürlich andere Spannungsbögen bauen und da wird sicherlich zwischen Charlotte und Gehirn Rath sicherlich das eine oder andere passieren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind 40 Jahre alt und feiern schon 30-jähriges Bühnenjubiläum. Wie geht das?
Das geht, weil ich mit 10 schon auf der Bühne stand in Magdeburg als Statist. Und dann hatte ich 1990 meine erste Sprechrolle in Magdeburg. Und dann habe ich einfach, ja, konnte ich nicht mehr loslassen und habe dann unzählige Statistenstücke gemacht in Magdeburg. Ich war in der Oper, im Schauspiel, im Kabarett, selbst im Ballett war ich Statist. Und ja,
und haben mitgetanzt oder steht man dann im Hintergrund?
Da steht man und hält also irgendeinen Durchgang, wo die Tänzer reinstolzieren. Oder ich durfte auch einmal eine Tänzerin am Arm hineinführen.
War ja fast schon eine Hauptrolle.
Ja, nur hatten wir jetzt immer, wir hatten zwar auch solche engen Balletthosen an, aber alle nicht mit diesem, Suspensorium. Die Balletttänzer haben ja immer noch so ein Suspensorium.
Was ist das?
In der Hose. Das ist so ein Schutz, dass man sozusagen wahrscheinlich lustig springen kann. Ich weiß es nicht. Und wir sahen natürlich dementsprechend, ich war damals auch noch ein bisschen dicker und schön in der Pubertät. Und da sah ich, glaube ich, auch in dieser Strumpfhose.
Sexy.
Ja, die Fotos habe ich alle versteckt, dass sie nie wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken.
Waren mal Klassenkameraden im Theatersaal und haben gesagt, Christian, das ist dein Look?
Also beim Ballett nicht, aber beim Musical. So, also wir hatten damals sehr erfolgreich die Rocky Horror Show gespielt und da war ich auch Statist. Ich hatte so einen Statistenkollegen, Jeffrey und ich, wir wurden dann immer die Goldstatisten genannt, weil wir wirklich in jedem Stück manchmal 6-mal die Woche im Theater waren. Man merkte so bei der Maske und auch beim Kostüm ebbte das mal auf zu schön, dass ihr da seid bis, oh, die schon wieder. Und bei der Rocky Horror Show, das war einer der großen Statistenerfolge, durften wir in der Pause immer den Raum kehren, weil so viel Reis und Klopapier und überall rumlag. Und da haben wir so eine eigene Show draus gemacht, die dann wirklich oftmals mit einem Pausenapplaus geendet hatte. Das war, glaube ich, den Darstellern allen nicht lieb, aber uns war das natürlich, wir hatten großen Spaß daran. Und das haben auch ganz viele Schulkameraden gesehen, fand es dann natürlich cool, dass wir da bei der Rocky Horror Show dabei sind.
Aber das klingt schon so, dass Sie immer gerne gespielt haben, sich verwandelt haben, im Mittelpunkt gestanden haben.
Ja, glaube ich, schon als kleines Kind habe ich gerne im Mittelpunkt gestanden. Ich habe mit einem sehr guten Freund mich immer auf die Schulbank gestellt, als wir eingeschult wurden und habe dann Modern Talking gesungen oder Puppentheater gespielt oder auch im Urlaub mussten meine Eltern und auch die Freunde meiner Eltern oftmals, habe ich gesagt, ihr guckt, ich habe was vorbereitet, dann habe ich immer so eine Show vorbereitet und dann mussten die zugucken.
Mussten.
Sie waren noch ganz artig und wenn es dann mal zu lange ging, dann wurde die Show natürlich abgebrochen, aber das ist, das hat mir schon immer Spaß gemacht, Leute zu unterhalten und das ist, glaube ich, bis heute so geblieben.
Und in jungen Jahren waren Sie in Mainz und haben hier für einen Skandal gesorgt. Nackte Brüste.
Nackte Brüste in Mainz. Ja, mit dem Jugendclub Magdeburg hatten wir das Stück Salome gemacht und wir waren eingeladen in Mainz am Staatstheater. Und
wann
dort
war das?
2001 war das und das hat damals für einen Skandal gesorgt, vor allen Dingen bei den Theaterpädagoginnen, weil in Salome tanzt sie aus Provokation auch eine Art Schleiertanz, das heißt, sie entblättert sich. Und wir haben das natürlich auch ganz stückgetreu gemacht und sie entblätterte sich und zeigte ihren Busen und im Publikum jubelten die Jugendlichen. Und ich durfte mir dann als Regisseur des Abends dann bei der Diskussion danach unter den Leitern der Jugendclubs erst einmal eine ordentliche Portion anhören, dass man sowas nicht macht. Aber es ist natürlich, für uns war das, wir fanden es ja sogar toll, dass die Leute so toll darauf reagiert haben. So, aber das Frauenbild passte vielen Pädagoginnen nicht. Verstehe ich bis zum gewissen Grad, aber wie gesagt, bei Salome ist das ja ein großes Thema. Ich habe einen Körper und ich versuche mit meinem Körper das zu bekommen, was mir zusteht und sie möchte ja da den Kopf des Johanna an. Ja, das war der Skandal in Mainz und jetzt darf ich mich hier in dieser Stadt nicht mehr blicken lassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie machen nicht nur Film, Sie machen auch lange schon Theater und Musik. Beides zusammen mit Ihrer Band. Sie schreiben und singen die Songs. I'll Call the Hamlet zum Beispiel wollte Til Schweiger auch sofort für den Film Honig im Kopf haben. Und der Bandname Woods of Burnham, der Wald von Burnham, kommt bei Macbeth vor. Sich so zu nennen, Herr Friedl, ist da der Theatermann mit Ihnen durchgegangen?
Also es gab ein Lied, das heißt Woods of Burnham. Ein Freund von mir, ein Theaterfreund, fand den Song so theatralisch, dass er sagte, da müsste man eigentlich den Schlussmonolog von Macbeth vertonen. Und hat dann so eine Fassung gemacht und hat den Song Woods of Burnham genannt. Und als wir uns als Band gegründet haben, haben wir überlegt, wie nennen wir uns? Christian Friedl und Band ist blöd. Und dann fanden wir diese Idee so toll, dass dieser Wald von Burnham, das hat was Theatralisches, das hat was Mystisches, Atmosphärisches, das hat aber auch was Starkes. Und ja, das war dann so erstmal die Initialzündung. Jetzt passt natürlich der Kontext, dadurch, dass wir auch viel Theater machen, ist das natürlich super. Aber der Ursprung war eigentlich sozusagen der Song und die Idee von einem Theaterkollegen.
Grace heißt das Album und auf der ersten Seite im Booklet steht sofort, es ist nicht nur ein Album über einen Verlust, es ist vor allem ein Album über die Liebe und Stärke einer Mutter, die dich weiterleben lässt. Ihre Mutter?
Ja, das Album ist sozusagen, also die Geschichte hinter dem Album und der rote Faden ist, dass ich dort den plötzlichen Tod meiner Mutter vor 5 Jahren verarbeite und ich hatte diese Idee, das als Anlass zu nehmen über Themen wie Verlust, Verlustängste, Familie, Ende von Kindheit, die Tage, die Wochen, die Jahre nach so einem schweren Verlust zu beschreiben. Und das habe ich der Band gesagt, die fanden das dann gut, weil sie auch meine Mutter kannten. Und sie kannten meine Mutter eben auch als eine sehr positive, optimistische, sehr lebensfrohe Person, die eben auch sehr gerne tanzte. Und deswegen hatten wir dann uns gesagt, okay, wie können wir das musikalisch ummanteln? Es war uns wichtig, kein schweres Album zu machen.
Weil das auch klingt ja erstmal unglaublich traurig.
Das klingt wahnsinnig traurig und ist es natürlich auch, aber wir wollten nicht, dass das ein Traueralbum ist im klassischen Sinne, wo man das Gefühl hat, oh Gott, das kann ich mir, glaube ich, nur einmal in alle 10 Jahre anhören, sonst kriege ich eine Volldepression. Sondern es geht eher darum, dass man ihr Wesen und die Anmut des Lebens, also deswegen auch Grace oder die Wortspielerei mit Grace, dass man die Schönheit des Lebens feiert und dass man eben tanzt. Und wir sehen es jetzt bei der Tour, die wir gespielt haben, dass die Leute das wahnsinnig aufsaugen und wir bekommen sehr viel positives Feedback, dass sowohl mit der Geschichte als auch ohne die Geschichte die Musik wunderbar funktioniert.
Ihre Mutter hat gerne getanzt und Ihre Mutter hat, glaube ich, die flotteren Nummern auch gemocht.
Sie mochte auf jeden Fall, also I Call the Hamlet war ihr Lieblingslied. Aber
das
auch
von Honig im Kopf?
Von Honig im Kopf, auch der Titelsong, genau. Oder I Didn't Notice, auch ein Song von dem Album. Es gibt auch einen Song, der trägt ihren Namen. Meine Mutter hieß nämlich Heidemarie und der Song heißt Meadow Marie auf dem Album. Und das ist so ein Song, ich glaube, da hätte sie, glaube ich, sehr gerne zu getanzt, aber es geht ja sozusagen auch nicht in jedem Song um sie. Ja, und deswegen ist das sehr vielschichtig geworden, aber hat eben diesen roten Faden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ja schon als Kind in Magdeburg am Theater sämtliche Statistenrollen übernommen, auch im Ballett, in Strumpfhosen, bisschen mobbelig, die Fotos sind heute unter Verschluss, haben Sie eben erzählt. Und dann kam Ihr erster großer Auftritt. Als 16-Jähriger haben Sie an der Uni das Stück HIV aufgeführt, aber schon vorher den Applaus verboten. Mutig.
Das war sozusagen mein erstes selbstgeschriebenes Stück. Es gab sozusagen das Campustheater an der Uni und das war ein sehr schönes kleines Theater. Und ich wollte einfach selber mal eine Hauptrolle spielen und habe mir das dann einfach selbstbewusst, wie ich damals war, auf den Leib geschrieben. Und ich fand halt, das muss irgendwas Tragisches sein. Und deswegen dachte ich, ich mache was mit AIDS und mit einer Schwester, Freundin, die drogenabhängig ist. Also in dem Stück ging es um so viele Sozialfälle, das konnte. Dieses Stück ging dann aber auch nur eine Dreiviertelstunde. Und wir haben dann nachher entschieden, uns nicht zu verbeugen, weil wir fanden, dass das sozusagen dem Thema nicht gerecht wird. Man soll das nicht beklatschen.
Also kein Applaus, kein war Applaus. Die Ansage. Ja?
Und das nach einer Dreiviertelstunde. Das heißt, das Publikum fühlte sich ziemlich verkohlt und war auch ziemlich sauer. Und einige wollten dann auch die Karten zurück. Es existiert noch ein Video davon.
Aber auch sozusagen, das
ist unter Verschluss. Das wird auch nie jemand sehen. Man hat einfach als Jugendlicher, ich hatte sowieso immer die große Hybris, ich kann alles. Das ist auf der einen Seite vielleicht in der Pubertät nervig und auch vollkommen unangebracht manchmal, aber auf der anderen Seite sind viele Projekte entstanden, die aus einem Selbstbewusstsein gekommen sind, was auch viele Leute beeindruckt hat. Ich schäme mich manchmal im Nachhinein und denke so, oh Gott, wie warst du bloß als Jugendlicher? Und gerade wenn ich habe jetzt neulich Videos digitalisiert und da ist mir das Video wieder in die Hände gefallen, da habe ich kurz mal reingeguckt und ich musste vorspulen, ich habe es nicht ertragen, ich konnte es mir nicht angucken. Es ist wirklich, aber das ist halt, damals dachte man, man macht große Kunst. Ich habe aber bei der Premiere schon gemerkt, das war jetzt dann doch ein bisschen zu viel Hybris und habe dann 2 Jahre später, was jetzt nicht nach einem kleineren Projekt klingt, aber dann Ödipus inszeniert.
Auch unter Verschluss.
Nee, das kann man sich noch. Ich glaube, das geht dann schon noch. Weil das Ödipus war halt wie so ein Fantasy-Film, habe ich das gemacht. Weil mich hat interessiert, der geht zu der Sphinx. Also der bringt seinen eigenen Vater um. Und dann kommt er wieder und dann löst er die Rätsel der Sphinx. Und dann merkt er irgendwann, dass er selbst der Mörder ist und der Auslöser. Und das fand ich eine unglaublich spannende Geschichte. War jetzt sicherlich alles im Jugendclub-Bereich, aber trotzdem, da war ich dann schon etwas reifer. Einige, die es gesehen haben, es gibt so ein paar Zitate aus dem Stück, die kommen dann immer, gute Freunde von mir aus Magdeburg, und zitieren dann immer den Anfangsmonolog, den ich da hatte.
Und dann gehen sie zu ihrem Vater, Chefarzt der Poliklinik, und sagen, Papa, ich werde Schauspieler. Hätte er sie gerne im Arztkittel gesehen?
Ja, also mein Vater, glaube ich, hatte sehr früh, glaube ich, den doch deutlichen Wunsch, dass ich Arzt werde und ihm folge und auch studiere. Aber er hat dann doch auch sehr früh gemerkt, das ist nicht meine Welt. Ich habe zwar einmal versucht, ein Arztstück zu schreiben, aber eine Komödie, wo so eine Frau zu einem Arzt kommt und eine Diagnose bekommt, die sie nicht versteht, weil mein Vater hat immer zu Hause noch nachgearbeitet und hat immer auf so Tonbändern aufgenommen die Anamnese der Patienten. Und ich habe kein Wort verstanden, fand das unglaublich lustig und dachte, da muss man eine Komödie draus machen. Und dann habe ich ihm mal die ersten Blätter gegeben und das hat ihn dann, glaube ich, sehr gefreut, weil ich mich da ein wenig mit seiner Arbeit auseinandergesetzt habe. Aber er hat eigentlich relativ früh dann auch schon akzeptiert, dass das nichts mehr wird und dass ich höchstens mal eine Arztserie mitspiele. Das wäre dann wahrscheinlich das höchste der Gefühle. Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Heute kennen wir sie als Hitler-Attentäter in Elsa, als Polizeifotograf Gräf aus Babylon Berlin, als Daniel Zahnlos in der Serie Parfüm. Aber 2010 waren sie ja noch ziemlich unbekannt. Der Dorflehrer in Das weiße Band war ihre erste Filmrolle. Eine deutsche Kindergeschichte vor dem Ersten Weltkrieg, schwarz-weiß gedreht. Bis dahin hatten sie nur Theater gemacht. Und der Film wurde dann sofort für einen Oscar nominiert.
Ja, das war natürlich ein absoluter Traum. Und das Krasse war, wir waren nur für 3 Tage in Los Angeles. Jetlag habe ich erst danach gespürt, weil man war so aufgeregt, so nervös. Man war abends bei Partys eingeladen. Zum Beispiel waren wir auf einer Party eingeladen, wo plötzlich Meryl Streep neben mir stand. Und es ist eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Und ich war aber zu schüchtern.
Oh nein.
Es war eine Privatparty auch noch. Also, und Burkhard Klausner war dann aber mutiger, der ist zu ihr hingegangen und sie hat dann gesagt, sie hat den Film 2-mal gesehen, sie findet ihn großartig. Und dann kam Burkhard zu mir und sagte, Christian, du kannst hingehen, sie hat den Film gesehen. Und dann hatte ich all meinen Mut zusammengenommen und dann war sie weg. Ich meine, mein Gott, Meryl Streep hätte mich im nächsten Moment schon wieder vergessen. Man hat ja nichts zu verlieren, aber man war so nervös. Und so war es dann auch bei der Oscar-Verleihung. Du standst dann da auf dem roten Teppich und ich kam mir vor wie so ein Zaungast, der plötzlich rein darf. Und das war wirklich, Sigourney Weaver hatte so ein langes Kleid, da bin ich fast draufgetreten, weil wir ein Interview neben ihr gegeben haben und die war auch also unglaublich riesig. Was mich aber am meisten fasziniert hat, ist, wie professionell und absolut fantastisch diese Show geplant ist. Weil in diesen Pausen, die wir ja nicht sehen im Fernsehen, wird in einer unglaublichen Ruhe umgebaut und alle anderen Raucher sind immer alle rausgestürmt und wenn dann manche nicht rechtzeitig zurückkamen, wurden die Plätze aufgefüllt mit Komparsen, die sozusagen im festlichen Abendkleid die Plätze füllen, damit es immer voll aussieht. Weil es gibt auch, muss man manchmal drauf achten, fehlen manchmal so Hollywood-Stars, die haben dann, glaube ich, auch nicht Lust, die ganze Verleihung zu gucken. Und das war wirklich spannend zu beobachten.
Sie sagen, wir waren nur 3 Tage da. Bei mir wird es ja schon anfangen mit dem Kofferpacken. Ja, also ich meine, was zieht man da an oder wird man da angezogen?
Also kommt immer drauf an. Ich war ja damals mehr oder weniger Anfänger im Film und hatte noch überhaupt keine Kontakte oder Netzwerke, wo man sagt, da kommt die oder die Bekleidungsfirma und gibt dir dann so einen Anzug. Aber ich hatte einen Smoking dann bekommen, auch von der Filmfirma organisiert, was super war. Und ich hatte noch einen Anzug, den ich von einem Fotoshooting, was ich vorher hatte, da wurde ich nämlich für die italienische Vogue fotografiert.
Holla!
Also alle Oscar-Nominierten wurden fotografiert und vom Weißen Band haben sie mich ausgesucht, warum auch immer. Aber plötzlich war ich in der italienischen Vogue und diesen Anzug durfte ich dann behalten. Und den habe ich dann zu den ganzen Feiern neben dem Oscar angezogen. Und somit hatte ich dann eigentlich, fühlte ich mich unglaublich wohl und hatte dann auch gute Sachen mit.
Und Sie kommen dann vom Theater in so einen Zirkus rein, auch mit dem roten Teppich.
Das ist absolut absurd, ja. Das ist ja das Schöne am Theater, dass da jetzt nicht so viel Bohai drum gemacht wird. Es ist zwar manchmal auch schade, dass das Theater wie so eine kleine Blase für sich ist und auch nicht längst nicht mehr die Relevanz hat, die es vielleicht früher mal hatte. Aber das Theater ist für mich die Grundlage der Schauspielerei. Also gerade, weil man dort Abend für Abend kämpfen muss, Rollen weiterentwickeln kann, durch einen viel längeren Prozess geht, Probenprozess geht. Und im Film ist dieses, Adele sagte das mal so schön, das ist part of the deal, der rote Teppich. Bis heute tue ich mich damit schwer, weil ich lasse mich auch eigentlich sehr ungern fotografieren und dann dort zu stehen. Und am Anfang war immer noch, gehen Sie mal bitte weiter. Und die wussten ja nicht, wer ich bin. Und dann kommst du dir so fehl am Platz vor. Ist schon eine andere Welt. Aber ich glaube, man muss es locker nehmen mit Humor. Und das habe ich über die Jahre auch gelernt. Und dann geht es auch.
War das damals in Los Angeles schon die Zeit so mit Selfie-Alarm oder gab es das da noch gar nicht?
Das war noch nicht so richtig. Fenster am roten Teppich haben bestimmt mal so Selfies, aber jetzt ist das ja richtig fast schon Normalität.
Jetzt würden Sie Meryl Streep fotografieren oder nicht?
Also jetzt würde ich auf jeden Fall ein Foto mit Meryl Streep machen. Ich wäre jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so schüchtern. Ja, die Amerikaner sind ja Profis, was das angeht. Die sind ja unglaublich charmant und die wissen aber auch ganz genau, dass sie dich nach einer Minute auch wieder loswerden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Auf dem Theaterportal Nachtkritik wurden Ende des Jahres Schauspieler gefragt, welchen Satz sie 2019 gerne auf der Bühne sagen würden. Und sie haben sich da eine Textpassage von Shakespeare ausgesucht, aus Die Fremden. Sinngemäß, was habt ihr davon, wenn die Fremden aus der Stadt ziehen? Ihr habt doch nur gezeigt, dass Gewalt und Frechheit siegen. Der Text ist über 400 Jahre alt, der könnte aber auch von heute sein. Sie leben und arbeiten oft in Dresden. Sachsen wählt am 1. September einen neuen Landtag. Die AfD ist da in Umfragen sehr stark. Was kann das Theater dagegen halten?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das Theater, ich finde, das Theater ist ja in der Pflicht der Gesellschaft, den Spiegel vorzuhalten, einem künstlerischen Weg und die Leute zum Nachdenken anzuregen, sie zu inspirieren. Allein das ist ja schon ein politischer Vorgang. Und jetzt ist das Theater natürlich in Sachsen absolut in der Pflicht, weil ich glaube, dass man die AfD nicht mehr verhindern kann. Ich möchte gar nicht pessimistisch sein. Ich sagte mal jemand, das muss jetzt die Demokratie aushalten. Ich hoffe natürlich, dass die anderen Parteien es irgendwie noch schaffen, dass die AfD nicht die stärkste Kraft wird in Sachsen. Und die AfD ist eine Partei, die wirklich kritisch zu beäugen ist. Und die Leute, die die AfD wählen, das sind ja sehr unterschiedliche Bevölkerungsschichten. Und in Sachsen, gerade im Osten, sind das Menschen größtenteils, die der etablierten Politik eigentlich mehr oder weniger den Stinkefinger zeigen wollen. Sie wollen eigentlich sagen, uns reicht's. Und das ist ihre Möglichkeit, den Protest zu zeigen. Das ist aber, wie ich finde, keine gute Möglichkeit, den Protest zu zeigen. Weil wenn sie sich mit den Inhalten dieser Partei auseinandersetzen würden, und merken, woraus diese Partei gestrickt ist, nämlich dass sie eher Angst schürt, als dass sie wirklich konstruktive Vorschläge hat zur Verbesserung, also wirklich eine Alternative wäre. Das Problem ist, dass man an die Leute kaum noch rankommt und auch mit dem Theater natürlich nicht rankommt, weil oftmals in der Kunst das Problem ist, dass Kategorien entstehen wie richtig oder falsch. Ich habe auch kein Rezept, ehrlich gesagt, was man wie machen könnte.
Aber sie wollen was machen.
Aber ich glaube, ich denke mir mal, als Künstler ist mir wichtig, ich möchte mich keiner Partei zugehörig fühlen. Ich werde auch von Parteien oft angeschrieben, ob ich denn sozusagen mal ein Interview mache oder mal mich mit dem oder dem zeige. Das möchte ich nicht und das möchten auch wir in der Band nicht. Aber wir möchten uns politisch positionieren als eine tolerante, weltoffene Band, als tolerante, weltoffene Menschen, die fremdenfreundlich sind. Wenn wir das ausstrahlen, hoffe ich, dass das vielleicht andere auch inspiriert, nicht zu schnell in irgendeinen Protest zu gehen oder zu schnell etwas Unüberlegtes zu tun, sondern lieber ins Gespräch zu kommen. Und ich bin sehr bereit, wir hatten mal ein Konzert in Kassel, das weiß ich noch, und da hatte ich einen politischen Spruch im Konzert irgendwie gesagt. Mir war es irgendwie wichtig, damals war diese Pegida-Bewegung so stark in Dresden. Und danach kam ein Fan von uns zu mir und sagte dann, er kann die Menschen verstehen, die Montag auf die Straße gehen. Und so kamen wir ins Gespräch. Man merkte erstmal, da ist eine große Emotion gewesen. Und ich habe ihm meine Meinung geschildert. Er hat mir seine Meinung geschildert. Und es war so, dass man irgendwie, man konnte das äußern. Und man konnte nach diesem Gespräch das sacken lassen, nach Hause fahren. Und jeder konnte sich nochmal überlegen, was hat der andere gesagt? Und ist da was Wahres dran oder nicht? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage. Und die findet aber gerade in Sachsen kaum statt. Deswegen glaube ich, dass es sehr schwer werden wird. Aber dass wir Künstler, wenn wir einfach sagen, es gibt ein anderes Sachsen, es gibt ein buntes Sachsen, es gibt eine Kultur in Sachsen, die eben europaweit, weltweit Sachsen auch so reich gemacht hat. Und wir leben in einem Land, in dem es uns sehr, sehr gut geht. Das Positive wird ja oftmals leider nicht erwähnt. Wenn man das ausstrahlt und sagt, überlegt euch einfach nochmal, wenn ihr das sagt, das ist eure Partei und das sind die Dinge, dann wählt diese Partei. Aber wenn ihr wirklich nur aus Protest diese Partei wählt, überlegt euch, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, wenn man das irgendwie schafft, die Menschen nochmal zum Nachdenken anzuregen, ohne dass man ihnen sagt, ihr seid doof oder ihr liegt falsch, dann vielleicht kann man dann diesen Rechtsruck, der jetzt ja auch leider durch ganz Europa geht, vielleicht kann man ihn versuchen, in Deutschland ein wenig wieder zurückzufahren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben mittlerweile drei Leben. Theater, Film, Musik. Wenn Sie unterwegs sind, Luxushotel beim Film, Etagenbett mit der Band.
Das ist schon sehr unterschiedlich. Also das stimmt schon sehr. Im Film wird man schon sehr gepampert und verwöhnt. Was sehr schön ist, was natürlich aber auch mit dem Pensum zu tun hat, dass man dort teilweise 18 Stunden am Tag gerne auch mal dreht. 18 Stunden mal jetzt, glaube ich, übertrieben, aber 14 vielleicht. Auf jeden Fall im Theater ist es, kommt immer drauf an, da ist man natürlich auch in einem guten Hotel untergebracht. Und wenn ich in Dresden Theater spiele, habe ich ja meine eigene Wohnung. Aber bei den Clubs ist es schon, wir waren neulich in Stuttgart in einem Club, da roch es irgendwie nach Urin. Und das war wirklich Rock'n'Roll vom Feinsten in Anführungsstrichen. Die Toilette war dort auch ramponiert, die Toilettentür rausgerissen, kein Deckel auf der Toilette, Backstage-Bereich sehr verklebt. Also es war so ein bisschen, da hatte man gedacht, oh Gott, wie sieht jetzt wohl das Hotel aus? Das ging dann auch, aber man durfte nicht unter das Bett gucken. Aber das ist natürlich so ein Rock'n'Roll-Leben. Wir haben auch vor, jetzt endlich mal in Richtung Mainz zu kommen im September, weil wir haben hier nämlich noch nie gespielt. Und deswegen wäre das, glaube ich, toll, hier mal zu spielen.
Und der Skandal ist ja lang genug her.
Oder man versucht, ihn nochmal aufzukochen, damit dann noch ein paar Leute, da müssen wir gucken, vielleicht sind wieder Brüste zu sehen. Nein, aber wir verstehen uns als Truppe so gut, dass das alles irgendwie geht. Wir hatten bisher so viel Glück, das Publikum ist fantastisch. Und auch in Stuttgart war es eines unserer besten Konzerte in diesem Club. Und das hätten wir nicht gedacht. Es war toll.
Und als Schauspieler, also wenn man sich so die Rollen anguckt, Doppelmörder, Hitler-Attentäter, Lehrer, Polizeifotograf, der Mann für vieles. Ist das gut?
Ich glaube, es hat neulich mal jemand zusammengefasst, wenn er die Rollen betrachtet, dass es so irgendwie immer Außenseiterrollen sind. Also auch Außenseiterhelden, jetzt nicht die typischen Helden. Und das finde ich eigentlich toll, weil es ist spannend, es ist abwechslungsreich. Ich habe mich bisher noch nicht einmal gelangweilt. Ich hoffe, dass das so noch weitergeht.
Ich habe jetzt mal ZDF Mediathek geguckt. Parfüm. Und ja. Sie spielen Daniel Zahnlos. Mhm. Lange Haare.
Falsche
und
Zähne.
Unglaublich schlechte dritte Zähne. Ja. Da ist einiges schiefgelaufen.
Absolut. Und ein bisschen dicker, die Klamotten sehr eng. Also ich sah auch da nie besser aus. Aber das war für die Figur sehr wichtig. Also ich nehme ja auch immer gerne zu und ab für Figuren. Ich habe auch einmal für einen sehr schönen Film Ende der Schonzeit 16 Kilo abgenommen, weil ich einen Juden auf der Flucht aus dem KZ gespielt habe. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht so wohlgenährt durch die Gegend laufen. Aber bei Zahnlos, bei dem Daniel Slüter in Parfüm, war mir wichtig, dass ich da wirklich, dass man merkt, der macht Frustessen, der ist irgendwie, hat keine Mitte. Ist eine traurige Figur, aber es entsteht auch sehr viel Situationskomik durch ihn. Und mir hat es auch Spaß gemacht, mich in diesen Daniel Slüter zu verwandeln, ganz ohne Eitelkeit.
Ich habe nach der aktuellen Theaterproduktion, die Sie gerade auch machen in Düsseldorf, Der Sandmann, ja, habe ich gesucht und habe dann einen Film gefunden, da war ich schwer beeindruckt. Bevor Sie auf die Bühne gehen, da sah man Sie in der Umkleide und Sie machen die Planke, also sehr gefürchtet im Fitnesskurs, ne? Also dieses Brett, ja, sozusagen Liegestütz und einfach nur halten.
Ja.
War das jetzt nur für die Kamera oder können Sie das wirklich?
Nein, das habe ich in der Schauspielschule, hat das unsere Lehrerin für Körperarbeit jeden Morgen gemacht. Wir haben auch immer alle gezittert und es ist einfach super, weil die Stütze zum Gesang und fürs Sprechen und gerade der Sandmann ist, ich muss singen, tanzen und sprechen, du brauchst halt, dass das warm wird. Und deswegen mache ich immer Liegestütze und versuche, diese hinzukriegen und lange durchzuhalten.
Wir sind beim Zunehmen, beim Abnehmen, beim Sport. Und jetzt sind wir bei unserem Geschenk. Das gibt's am Ende bei uns. Was man in der Vorbereitung...
Einen gelben Beutel. Wir haben jetzt übrigens auch gelbe Beutel gemacht. Wir haben gelbe Bandbeutel. Hätte ich das gewusst, hätte ich Farbe. Einen jetzt mal so als Austausch mal mitbringen können.
Absolut. Bei uns steht SWR 1. Eins gehört drauf.
Ah ja, bei uns steht Woods of Birnen drauf.
Und bei uns ist drin... Man liest immer, dass Sie Schokolade mögen, ja?
Oh Gott.
Dass Sie lieben.
Ich muss doch wieder abnehmen für meine Karriere.
Mainzer Schokoküsschen.
Wow, vielen Dank. Toll. Zwei gleich.
Ja.
Darf ich die auch in die Band
verteilen?
Soll ich
eins wieder zurücknehmen?
Für unsere nächsten Konzerte. Wir spielen jetzt, glaube ich, nächste Woche in Bamberg am 30. und 31. Januar. Dort liegt das dann im Catering. Freue ich mich.
Christian Friedl, Schauspieler, Musiker, heute bei uns. Ich danke.
Und Naschkatze. Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.